Das sind so ein paar Ärmel in meinem Gesicht.
Sicher, dass wir einen One-Taker machen wollen?
Ja.
Na gut. Hallo zusammen, wir sind Lea Drexler
und Clara Alvi.
Wir sind beide Schülerinnen am Gymnasium Bad Iburg und gehen gemeinsam in die 10. Klasse. In diesem Podcast wollen wir uns der Frage, wie war Sport zur Jugend unserer Großeltern in der Nachkriegszeit, widmen. Dazu haben wir uns 8 Fragen überlegt, die wir Ihnen diesbezüglich gestellt haben.
Damit ihr, unsere Zuhörer, euch ein bisschen besser in unsere Lage versetzen könnt, erzähle ich euch einfach mal kurz, wie es hier gerade aussieht. Und zwar sitzen Lea und ich gerade nebeneinander in einem Kleiderschrank, umgeben von lauter Klamotten und Ärmeln. Und wir erhoffen uns, dass dadurch die Soundqualität ein wenig besser wird als bei unserer ersten Aufnahme, weil es da so gerauscht hat, dass es leider nicht funktioniert hat und wir deswegen das alles noch einmal aufnehmen müssen.
Aber fangen wir doch jetzt einfach mal an.
Also, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast hatten wir uns nämlich zunächst überlegt, uns mit dem Thema Sport im Nationalsozialismus zu beschäftigen, da uns dieses Thema interessiert. Da fehlte aber leider der persönliche Bezug und wir hätten nur unsere Großeltern über die Erfahrungen ihrer Eltern interviewen können. Deswegen sind wir zum Entschluss gekommen, sie einfach direkt bezüglich ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit zu befragen.
Um dann passende Fragestellungen formulieren zu können, wollten wir uns im Internet informieren, wobei uns aber aufgefallen ist, dass es hauptsächlich Informationen zum Nationalsozialismus oder zur DDR, aber nicht zur BRD gibt. Daraufhin haben wir dann einen Fragebogen mit unserem bisherigen Wissen erstellt. Wir haben uns zusammengesetzt und uns gefragt, was uns wirklich interessieren würde und worüber uns auch unsere Großeltern erzählen können.
Um das Ganze etwas besser einordnen zu können, haben wir uns aber trotzdem noch einmal mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Dieser ging von 1933 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und richtete sich nach dem sogenannten Sozialdarwinismus mitsamt seiner Rassenhygiene. Der Sozialdarwinismus stand für die Verdrängung der schwächeren Rasse und rechtfertigte die arische und deutsche Rasse als am stärksten und besten. Aber auch innerhalb der Anhänger der NSDAP galt es immer, der Stärkste zu sein, was sich auch schon im Sport eindeutig zeigte. In der Hitlerjugend zum Beispiel wurde durch Sportfeste dieses Denken schon in frühen Jahren gefestigt und der Gewinner solcher Feste wurde jedes Mal ausreichend geehrt.
In dem BDM, dem Bund Deutscher Mädel, gab es solche Feste übrigens auch. In der Schule wurde die körperliche Ausbildung sogar zum Teil über die des Geistes gestellt. Und es war in 5 Kategorien unterteilt. Die sogenannte Leibeserziehung bestand aus den Kategorien Leichtathletik, Schwimmen, Spielen, Turnen und körperliche Leistungsfähigkeit. In Angesicht der historischen Ereignisse scheint es fast so, als habe Hitler schon früh versucht, die Jugend körperlich auf seinen für September 1939 geplanten Weltkrieg vorzubereiten. All diese Informationen haben wir übrigens aus einem Interview mit Karl Osterwald aus dem Jahr 2009, also von YouTube, sowie Vorwissen aus dem Geschichtsunterricht. Und jetzt würde ich aber mal sagen, fangen wir an mit den Interviews.
Lassen wir unsere Großeltern sich doch einfach einmal vorstellen.
Beginnen wir mit meiner Oma.
Mein Name ist Maria Dopp. Geborene Riesing, in Ahaus geboren, heutige Kreis Borken. Und was war noch? Ach, und ich bin geboren am 26.01.44. Ach so, und eingeschult worden bin ich 1950 bis 1958 und, wie das damals hieß, Volksschule.
Jetzt kommt mein Opa.
Mein Name ist Ernst Dopp. Bin geboren am 22. Februar 1939 in Löningen, das ist Kreis Kloppenburg. Mit 6 Jahren bin ich in die einklassige Volksschule in Lottbergen gegangen. Die Schule war circa einen guten Kilometer von unserem Haus entfernt. Wir haben eine kleine Landwirtschaft und 7 Kinder.
Und noch einmal meine andere Oma.
Mein Name ist Inge Drexler. Geboren bin ich 4.8.1937 in Osnabrück. Ich bin katholisch. Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Ach so, zur Schule bin ich 1944 bis, also ich habe die, früher hieß es Volksschule. Mein Bruder sollte zur Oberschule, aber wir konnten das nicht, weil das Geld kostete und dann war gesagt worden, Jungs müssen eben eine andere Ausbildung haben und die Mädchen heiraten sowieso schneller. Und somit bin ich 44 aus der Schule gekommen und habe meine Lehre angetreten.
Bevor wir jetzt mit den Vorstellungen von Claras Großeltern weitermachen, muss ich einmal sagen, dass sich im letzten Audio meine Oma vertan hat. Sie ist nicht 1944, sondern 1952 mit ihrer Lehre angefangen.
Als nächstes stellt sich jetzt einmal mein Opa vor.
Ich heiße Edmund Kappelmann, bin am 16.04.40 in Oesede geboren, kam mit 7 Jahren in die Volksschule in Dröper und habe diese nach 8 Jahren wieder verlassen und bin dann in die Berufsausbildung gegangen.
Und zu guter Letzt noch einmal meine Oma.
Ich bin Sigrid Kappelmann, ich bin im Landkreis Osnabrück in Haderberg geboren, im Jahre 1946. Mit 5 Jahren bin ich in die dortige Volksschule, die weit außerhalb des Ortes lag und nur 2 Klassenräume hatte, eingeschult worden. Nach einem Jahr wurde in Haderberg eine neue Volksschule eröffnet. Dort gab es immerhin 4 Klassenräume und für den Sport einen Aschenplatz. Dann habe ich in die Möser Mittelschule in Osnabrück gewechselt und dort, als ich 15 Jahre alt war, die mittlere Reife erworben.
Kommen wir also zur ersten Frage, und zwar lautete die: Hast du in deiner Freizeit zusätzlich zum Schulsport noch anderen Sport getrieben? Und wenn ja, welchen Sport? Dazu wollen wir auch noch sagen, dass Lea ihre Großeltern persönlich getroffen hat, weshalb davon Audioaufnahmen existieren und wir diese einfügen werden. Ich werde die Antworten meiner Großeltern vorlesen, weil ich diese über einen Videoanruf interviewt habe.
Wir hatten gar keine Freizeit entsprechend. Wir hatten einen ganz kleinen Bauernhof. Wir mussten auf dem Feld mitarbeiten und Schularbeit machen. Und ja, abends haben wir ein bisschen Karten gespielt, das war alles.
Also in der Freizeit haben wir Sport betrieben, in dem Sinne, wer am schnellsten laufen kann, wer am weitesten springen kann, wer am höchsten hüpfen kann und hinkeln. Seilchenspringen haben wir auch gemacht. Seilchenspringen, aber das kennt ihr noch, oder?
Ja.
Ja. Das haben wir sportlich gemacht. Und ja, mit dem Pindop, das kann ich gar nicht so richtig erklären. Das ist ja wahnsinnig ausholend, wenn ich das erkläre. Und dann versteht man das wahrscheinlich nicht mal, weil man das erleben muss. Ja, was war noch an Sport? Fahrradfahren, Freiheit. Konnte ich sehr gut. Bin auch schon dann mit dem Graben gelandet, in die Brennnessel. Ja. Aber sonst Sportunterricht, sowas hatten wir nicht. Das war für uns Sport.
Ja, in der Schule hatten wir keinen Sport, aber meine Schwester war ein Jahr älter. Wir sind zum OSC gegangen. OTV hieß der früher, was jetzt der OSC ist. Mussten uns in Riegen aufstellen und dann hatten wir Sport. Dann haben wir am Reck und Barren, also wir mussten und auch Bodenturnen, auch einen Handstand machen und Brücke hinten rüber und also wir waren schon gelenkig.
Also bei meiner Oma war es so, dass sie in ihrer Kindheit kaum Freizeit hatte, weil sie in dem Laden ihrer Familie mithelfen musste. Und es war eine große Ausnahme für sie, wenn sie dann manchmal abends, wenn es noch lange hell war, mit den Nachbarskindern zum Beispiel Völkerball spielen konnte. Mein Opa hat das auch gemacht. Und eine ganz große Besonderheit war es, als die Straße dann einige Jahre nach dem Krieg geteert wurde, haben sie und ihre Schwester Rollschuhe bekommen, mit denen sie dann die ganze Straße hinunterrollen konnten, weil ja keine Autos unterwegs waren. Und das war so eine ihrer großen Freuden, als sie kleiner war und ja.
Es wurde halt genau das genutzt, was die nach dem Krieg noch übrig hatten. So wurde auch zum Beispiel in den Pausen in der Schule mit den Sachen, die sie hatten, Tore abgesteckt und es gab nicht wirklich einen Ball. Es wurde halt das genutzt, was man hatte. Und jetzt machen wir weiter mit der zweiten Frage. Die lautete: Merkte man Auswirkungen auf den Sport oder Schulsport im Zusammenhang mit Deutschlands Vorgeschichte?
Also nach dem Krieg gab es ja keine, jedenfalls da, wo wir oder wo ich aufgewachsen bin, keine Turnhallen, die zur Verfügung waren. Wir sind auch nicht da draußen gegangen, haben Sport gemacht, sondern wenn, dann gab es mal einen Wandertag oder sowas.
Schulsport gab es bei uns nicht. Wir haben nur auf dem freien Platz vor der Schule haben wir ein bisschen Fußball gespielt. Es gab zu der damaligen Zeit war nichts anderes möglich. Wir waren circa 25 bis 30 Kinder in der Schule. War kurz nach dem Krieg. Es hatten alle, fast alle genug zu essen. Es brauchte niemand hungern. Auch die Flüchtlinge hatten alle genug zu essen. Nur es waren alle arm. Aber insgesamt muss ich sagen, es waren alle Leute zufrieden und es ging allen ganz gut. Nachwirkungen vom Krieg gab es bei uns im Dorf nicht viel. Nur man konnte auch in den ersten Jahren nichts kaufen.
Also erstmal finde ich es natürlich schön, dass es denen nach dem Krieg wirklich auch trotz ärmlicher Verhältnisse sehr gut ging und keiner hungern musste. Aber ich finde es irgendwie traurig, dass sie irgendwie gar nicht die Möglichkeit hatten, sich, sei es in der Schule oder in der Freizeit, mit Sport zu beschäftigen. Einfach weil halt wirklich durch den Krieg so vieles zerstört war und es keine Einrichtungen wie Turnhallen gab, in denen sie halt die Möglichkeit hatten, sich, wenn es sie interessiert, damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also ich finde es auch erstaunlich, dass noch nicht mal nach irgendwelchen Alternativen gesucht wurde. Die hätten ja zum Beispiel auch auf irgendeiner Wiese oder einem Feld einfach ein bisschen Sport betreiben können. Was es gab, was mein Opa erzählt hat, war der Wandertag, aber das war es dann eigentlich auch. Und wovon Oma noch erzählt hat, waren die Bundesjugendspiele, aber diese galten auch eher als außerschulisch.
Jetzt noch einmal in Bezug auf die Vorgeschichte Deutschlands, also den Nationalsozialismus. Mein Opa hat mir mal erzählt, dass er einen Lehrer hatte, der, ich denke, so ein bisschen den Prinzipien des Nationalsozialismus hinterher trauerte, wenn man das so sagen kann. Denn der hat die im Sportunterricht in Reihen laufen lassen, die Jungs. Und dann mussten sie irgendwelche nationalsozialistischen Parolen aufsagen und marschieren, was ich ziemlich fragwürdig finde. Vor allem in Angesicht der Tatsache, dass der Krieg gerade zu Ende war. Ein Krieg, in dem so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und der auch in irgendeiner Form einfach nur durch den Nationalsozialismus erst entstanden ist. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach schon zur nächsten Frage übergehen. Und die lautete nämlich, wie sah eine typische Schulsportstunde aus?
Diese Frage erübrigt sich ja für meine Großeltern, da alle drei keinen Schulsportunterricht hatten.
Bei meiner Oma war es so, als sie an die Möser Mittelschule in Osnabrück gewechselt hat, gab es da auch eine richtige Turnhalle. In der hatte sie dann, ich denke, es waren ein- bis zweimal die Woche Schulsportunterricht. Da haben sie dann geturnt. Und bei meinem Opa war es so, dass die immer eine halbe Stunde, was ich ziemlich lang finde, bis zum Sportplatz laufen mussten. Und dort haben sie dann hauptsächlich Fußball gespielt, manchmal aber auch geturnt.
Als Viertes haben wir dann unsere Großeltern gefragt, ob alle Schüler am Sportunterricht teilnehmen durften.
Oder ob es da in einer gewissen Form eine Art von Diskriminierung gab.
Durften alle Schüler am Unterricht teilnehmen? An Sportunterricht, den wir nicht hatten? Oder was? In der Schule mussten ja. Wir schon alle da sein. Also
bei all unseren Großeltern fiel die Antwort eigentlich recht ähnlich aus und alle Schüler mussten am Unterricht teilnehmen. Bei meinem Opa war es aber auch noch so, dass Jungs und Mädchen für den Sportunterricht voneinander getrennt wurden. Dann hat uns auch noch interessiert, ob es eine Kleiderordnung für den Sportunterricht gab.
Es gab keine Kleiderordnung. Es waren alle froh, wenn sie etwas zum Anziehen hatten. Mehr war nicht möglich.
Als meine Oma noch in Harderberg zur Schule ging, also in der Volksschule, wo sie noch etwas jünger war, gab es einen Rock mit einer dicken Turnhose, in dem sie geturnt haben. Und als sie dann in Osnabrück auf die Mittelschule ging, gab es eine einfache schwarze und kurze Turnhose für alle, sowie ein Turnhemd, was bedeutet, dass es eine Einheitskleidung gab. Dafür haben wir auch ausnahmsweise eine Audioaufnahme von meinem Opa.
Also ich wurde 1947 eingeschult. Das war also ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Krieg. Und da gab es noch keine Schuhe, keine neuen Schuhe. Oder wir hatten auch kein Geld für die Schuhe. Und dann hat mein Opa aus alten Fahrradreifen, damit die Holzschuhe sich nicht so schnell abnutzen, hat er dann Fahrradreifen unter die Holzschuhe gemacht. Und dadurch konnten wir dann leiser laufen und auch die Holzschuhe hielten dann länger, weil es ja eben keine gab. Im Sinne, und es waren ja teuer, die Schuhe. Ne?
Dann wollten wir auch noch wissen, wie der Sport vermittelt wurde, unabhängig von Schule oder Turnverein.
Sport hat gar keine Rolle gespielt. Es wurde auch mit dem Lehrer nicht über Sport gesprochen. Große Fußballspiele und so weiter, das weiß ich nicht mehr, ob es das früher gab. Jedenfalls wurde bei uns nicht darüber gesprochen.
Dass wir in einer Sporthalle, wo wir privat waren, musste ganz akkurat in einer Reihe gestanden werden. Man durfte nicht irgendwie rumhampeln und dann der Anpfiff gegeben, wann man loslegen konnte.
Diesbezüglich sagte meine Oma mir in ihrem Wortlaut, der Unterricht war ja weniger spielerisch. Man musste in der Reihe anstehen und es war einfach schrecklich.
Dazu muss ich sagen, dass ich es echt interessant finde zu hören, wie die Einschätzungen unserer Großeltern da so weit auseinandergehen. Einige von ihnen hatten außerdem erzählt, dass es sich nicht einmal um ausgebildete Sportlehrer handelte, sondern den Lehrern einfach die Aufgabe zugeteilt wurde. Daraus entwickelte sich dann auch unsere siebte Frage, und zwar, was für Werte wurden dir durch den Sport vermittelt?
Ja, die Werte, dass man den Ehrgeiz entwickelt, zu gewinnen. Wir haben auch nicht kennengelernt, wie die Regeln sind beim Sport oder sonst was. Nur wer zuerst ist beim Laufen, hat gewonnen und wer am höchsten gesprungen hat, hat gewonnen. Aber sonst gab es auch keinen Unterricht, was Sport betraf.
Also jetzt auf dem Sportplatz war ein Leiter und dann war das nach Schulen aufgeteilt und dann waren das Mannschaftskämpfe so, also nicht? Und dann kriegst du deine, wenn du jetzt gut gelaufen bist und hast die anderen geschlagen, also nicht richtig geschlagen, sondern kämpferisch geschlagen und dann wurdest du dann belohnt mit der Medaille.
Hier beziehen sich Lehrs Großeltern natürlich auf entweder die Bundesjugendspiele oder auf den privaten Turnverein, da sie ja wie gesagt keine Referenzen bezüglich des Sportunterrichtes haben.
Zum Ende unseres Interviews haben wir dann noch einmal gefragt, welches Ereignis oder welche Geschichte unseren Großeltern besonders in Erinnerung geblieben ist, um einfach nochmal einen persönlicheren Einblick in die Situation zu gewährleisten.
Also im Schlittschuhfahren habe ich mich auch geübt und zwar mit den Schlittschuhen von meinem Bruder, der 5 Jahre älter ist als ich. Er hat natürlich auch größere Füße, ist klar. Also habe ich die Gummistiefel, wo die Schlittschuhe drunter gespannt waren, mit Zeitungspapier ausgestopft, mehrere Paar Socken angezogen und dann bin ich damit aufs Eis gegangen. Aber auch mal ganz schön ein bisschen was geschafft und dann bin ich wieder gefahren. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe aber keine eigenen Schlittschuhe gekriegt. Genauso wie Rollschuhe habe ich auch nie gekriegt. Das habe ich dann immer gemacht bei einer Freundin, die in der Stadt wohnte. Wir hatten ja nicht einen Weg bei uns und keine asphaltierte Straße. Und dann bin ich da mal Rollschuh gefahren. Konnte ich aber auch nicht richtig. Aber ich habe es auf jeden Fall versucht.
Ja. Ich entsinne mich, wenn wir draußen Fußball gespielt haben, wir hatten alle nur Holzschuhe und diese Holzschuhe wurden mit einem Bindfaden festgebunden. Ein Mitschüler hat es wohl nicht richtig gemacht und als er richtig schön schießen wollte, flog der Holzschuh weg und genau bei meinem Gegenspieler vor den Kopf. Er fiel sofort um, er lag da 1-2 Minuten, dann stand er auf und wir spielten sofort weiter. Es war wohl nicht so schlimm.
Also nach dem Krieg, weil wir alle unterernährt waren, kamen die Kinder in ein Erholungsheim, nannte sich das. Und da war ich mit meiner Schwester in Streeck. Meine Schwester hatte zwar schon ihr Seepferdchen, ich aber nicht. Und dann sind ein Mädchen und ich in einen Kolk getreten und sind untergegangen. Und weil ich lange Zöpfe hatte, haben die mich an den Zöpfen rausgezogen und das andere Mädchen ist ertrunken. Also das war ganz, ganz schlimm war das und das war mein Erlebnis.
Schlitten gefahren und dann auch wenn im Winter, wenn genug Schnee lag, wir haben Eishockey gespielt als Kinder. Eishockey auf dem Teich, die Teiche waren ja noch zugefroren und da konnten wir wochenlang im Winter auch Eishockey spielen.
Ja, besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Bundesjugendspiele. Während der Grundschulzeit mussten wir dann zu Fuß nach Nahne von Haderberg laufen. Da kam man schon ziemlich erschöpft an. Und ich hatte natürlich äußerst mäßigen Erfolg. Das Einzige, was ich konnte, war Weitsprung werfen. Alles hatte man ja überhaupt nicht geübt. Das war wirklich schwierig. War auch nicht besonders positiv. Am allerschlimmsten fand ich mein erstes Zusammentreffen mit meinen Mitschülern. In der Mittelschule, ich kam in die Turnhalle, ich hatte noch niemals eine gesehen und musste mich als Erste aufgereiht in einer Schülerreihe, sollte ich über ein Langpferd, wie auch immer, fliegen. Ich bin gerannt, bin dran vorbeigerannt und das war's.
Da wir jetzt einmal die Einschätzungen und die persönlichen Erfahrungen unserer Großeltern kennenlernen durften, haben wir uns gedacht, dass es auch ganz gut wäre, einmal die Einschätzungen eines Wissenschaftlers bezüglich des Sportes in der Nachkriegszeit zu hören und mit den Aussagen unserer Großeltern zu vergleichen. Dafür haben wir uns mit Hilfe unseres Tutors, Herrn Müller, mit dem äußerst renommierten Sporthistoriker Herrn Dr. Warlick in Kontakt gesetzt, welcher uns netterweise noch einige unserer Fragen beantworten konnte. Dafür wollen wir uns hier auch noch einmal ganz herzlich bedanken.
Zunächst einmal hielten wir es für sinnvoll zu fragen, wie denn die Lage allgemein in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einmal an und behalten immer noch im Hinterkopf, wie unsere Großeltern die Situation beschrieben haben, um nachher einen kleinen Vergleich daraus ziehen zu können.
Ich versuche das hier mal in einige klare Zeilen zu packen. Deutschland ist kapituliert zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren und war nicht mehr existent. Deutschland war von den 4 Alliierten besetzt, der Osten von der Sowjetunion, Norddeutschland von Großbritannien, Süddeutschland von den Vereinigten Staaten und Frankreich hatte so die Westteile bekommen Und damit war das Land wirklich nicht mehr existent. Und alles hat sich eigentlich auch politisch, gesellschaftlich nur noch auf einer lokalen Ebene abgespielt. Wenn man von Hamburg nach München reisen wollte, war das also wirklich wie ins Ausland im Prinzip eigentlich gar nicht möglich. Diese totale Zerrissenheit, die spiegelt sich auch gesellschaftlich auf allen Ebenen. Die Familien waren auseinandergerissen. Die östlichen Teile Deutschlands, also bis zu diesem Zeitpunkt gehörten ja auch Gebiete, die dem heutigen Polen zugehören, noch zu Deutschland. Dort sind Millionen Menschen auf die Flucht gekommen, sind in die Westzone oder in die Ostzone dann eingereist. Alles war völlig zerrissen und diese Familien waren alle völlig auseinandergerissen. Generell hatten Deutschland bis auf lokaler Ebene eigentlich überall war man fremdbestimmt. Die Alliierten haben bestimmt, wie Deutschland sich wieder entwickelt und die hohe Weltpolitik, auch dann bald die Zerrissenheit zwischen West und Ost, die hat sich halt auf der lokalen, auf der deutschen Ebene wiedergespiegelt. Man hatte also die Politiker, die Bürgermeister, die langsam die Deutschen, die dort wieder aktiv geworden sind, mussten im Prinzip eigentlich in den ersten Jahren hören, was die Alliierten wollten. Gesellschaftlich war es auch so und sozial, dass es eben eine wirklich katastrophale Situation war. Man muss mal krasserweise sagen, solange der Zweite Weltkrieg noch lief, funktionierte zum Beispiel die Ernährungsversorgung für die allermeisten Deutschen noch. Aber mit Ende des Krieges setzen diese Probleme wirklich elementar ein. Hunger, Flucht, habe ich eben schon gesagt, Millionen Menschen müssen fliehen. Tod natürlich auch, Millionen Soldaten sterben, kehren nicht zurück. Es war immer die Frage, kommen diese Menschen wieder? Wo sind meine Familienangehörigen geblieben? Alles riesen elementare Probleme und all das, was wir wissen, was an Aufbruchsgeist sich dann langsam wieder entwickelt, das ist also noch nicht für die ersten Kriegsjahre, sondern das ist unmittelbar nach dem Krieg, ist eigentlich überall eine katastrophale Situation. Niederlage, man nimmt es als Niederlage wahr, auch wenn es natürlich eine Befreiung war aus heutiger Sicht für Deutschland. Und zunächst mal weiß man nicht, wie man all das wieder aufbauen soll.
Also zum einen finde ich, dass man sagen kann, dass unsere Großeltern alle sehr viel Glück hatten, da niemand von ihnen fliehen musste, geschweige denn hungern. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie in einem recht ländlichen Bereich der britischen Besatzungszone lebten und sich zum Großteil selbst versorgen konnten. Aber natürlich wird einem dadurch auch bewusst, dass es in vielen Teilen von Deutschland auch ganz anders aussah und dass durch Ende des Krieges Probleme auftraten, die es während des Krieges noch nicht gegeben hatte.
Das sehe ich auch so und in Bezug zu den Aussagen unserer Großeltern finde ich auch, dass durch das, was Herr Dr. Walik sagt, sehr deutlich wird, wie die Infrastruktur des Landes durch den Krieg gelitten hat. Das sieht man ja auch am Beispiel der zerbombten Turnhallen, welche vorhin deine Großmutter angesprochen hatte. Ein neuer Aspekt, den Herr Dr. Walik anspricht, ist natürlich auch der Einfluss der Alliierten, welcher in der Perspektive unserer Großeltern vielleicht nicht so durchkam, der aber in anderen Bereichen der Gesellschaft eine höhere Bedeutung hatte, genauso wie die Spaltung des Landes.
Diesbezüglich haben wir auch im Buch Sportmedium der Politik von Ulrich Pabst aus dem Jahr 1961 einen Paragraphen auf Seite 59 gefunden, welcher besagt, in der US-Zone konnte der Zusammenschluss der Einheitssportbünde zu einer Sportbewegung auf Zonenebene schon Ende 1945 verwirklicht werden. Der süddeutsche Block wurde deshalb im Ring zwischen Fachverbandsprinzip und Gemeinschaftsideen zu einem gewichtigen wegweisenden Faktor zugunsten der Landessportbund. Außerdem gründeten sich im November 1945 nach demselben Prinzip drei Landessportbünde in Hessen, dem damaligen Württemberg-Baden und in Bayern. Was dies zeigt, ist, dass auch in der Zeit des Wiederaufbaus langsam Sportverbände gegründet wurden und auch daran gearbeitet wurde, den Sport der Allgemeinheit wieder zugänglicher zu machen. Jedoch, wie Herr Dr. Walik schon sagte, dauerte es noch recht lange, bis auch in den anderen Zonen Sportverbände und Sport wieder möglich war. Das zeigt auch nochmal, was für ein Glück zum Beispiel meine Oma hatte, welche ja in Osnabrück zum Turnen gehen konnte.
Die nächste Frage, die wir an Dr. Walik stellten, lautete, wie hat sich der Sport nach dem Krieg entwickelt?
Grundsätzlich müssen wir auch mal sagen, dass mit Kriegsende alle Sportorganisationen, die Vereine, wie wir heute kennen, verboten waren, weil die auch nationalsozialistische Organisationen waren. Und die Alliierten haben festgelegt, dass alle NS-Organisationen mit Kriegsende verboten werden mussten. Das heißt, all die Vereine haben sich dann erst in ihrer Zone auf lokaler Ebene, meist so ein Jahr nach dem Krieg, teilweise auch noch später, erst langsam wiederentwickelt. Also eigentlich für Sport unmittelbar schlechte Voraussetzungen, wenn man überhaupt keine Vereine hat, in denen sich Sport bewegen kann. Trotzdem, und das ist wichtig, muss man sagen, war ein riesiger Hunger in der Bevölkerung nach Sport da. Man könnte jetzt meinen, nach dem Krieg, die Leute haben was anderes zu tun, die haben eben Hunger überhaupt nach Essen. Aber trotzdem würde ich das mal sagen, Hunger nach Emotion, Hunger nach Ablenkung, das ist für etwas, wofür der Sport auch steht. Wir sehen es, dass die ersten Spiele, die dann wieder langsam entstehen, unglaubliche Zuschauerzahlen haben, wie es lange es vorher nicht gegeben hat, dass auch überall, soweit wir das rekonstruieren können, es wildes Gekicke gegeben hat auf Sportwiesen. Überall haben die Leute doch wieder angefangen. Kaum war der Krieg zu Ende, haben sie den Ball rausgeholt und wollten weiterspielen. Ich nehme mal den Bereich des Fußballs wieder. So ein wirklicher Spielverkehr entwickelt, wie wir ihn heute kennen. Das ist eigentlich dann erst im Laufe des Jahres 1947. Ab Sommer 1947 wird eine erste deutsche Meisterschaft dann wieder ausgespielt. Und wir müssen ganz klar sagen, das ist eben jetzt dann nur noch sehr schnell eine westdeutsche Meisterschaft. Der weltpolitische Riss geht mitten durch Deutschland. Wir haben auf der Seite des Westens eben das kapitalistische System vorgegeben von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien und auf der östlichen Seite das sowjetische System, das kommunistische System. Und diese beiden politischen Systeme, das prägt dann ja die nächsten 40, 50 Jahre, sind sich völlig spinnefeind und reden überhaupt nicht miteinander. Und da entsteht dann langsam dieser eiserne Vorhang, der sich weitgehend auch auf der Ebene des Sports wiederfindet. Es gibt im Sport noch einige Sonderfälle, dass Deutschland zum Beispiel bis zum Jahr 1960 noch eine gemeinsame Olympiamannschaft beibehält. Aber trotzdem können wir sagen, es gibt keinen richtigen Sportverkehr mehr zwischen West und Ost.
Durch das Verbot aller nationalsozialistischen Organisationen waren dementsprechend auch viele nationalsozialistische Sportverbände betroffen, welches unserer Meinung nach eine sinnvolle Sanktion ist. Jedoch dadurch für viele Menschen die Möglichkeiten, Sport zu betreiben, wegfiel. Wenn man sich das so anhört, scheint es zunächst, als hätten wir unsere Großeltern recht oberflächlich in Bezug auf ihre Erinnerungen an die Nachkriegszeit interviewt, was in gewissem Maße ja auch so ist. Denn die meisten Menschen hatten damals ja auch weitaus größere Probleme als nur den Sport. Jedoch muss einem auch bewusst sein, wie Herr Dr. Walik schon sagte, dass nach dem Krieg in der Bevölkerung ein Wille nach Ablenkung zu finden war und man sich gedanklich nicht nur mit dem Krieg befassen wollte. Das misst dem Sport nochmal eine ganz andere Bedeutung zu, als man vielleicht auf den ersten Blick denken würde und zeigt, dass die Thematik weitaus tiefgründiger ist, als wir es am Anfang unserer Recherchen dachten. In der Schule zum Beispiel haben wir uns einige Zeit lang mit »Dem Wunder von Bern« befasst. Ein Film, welcher zwar nur an eine wahre Begebenheit angelehnt ist, jedoch trotzdem sehr treffend verdeutlicht, dass explizit der Fußball die Menschen in einer schwierigen Zeit begleitet und miteinander verbunden hat, auch wenn die Handlung sich erst im Jahr 1954 zugetragen hat.
Außerdem haben wir uns für diesen Podcast mit Lehrplänen aus dem Buch »Richtlinien und Lehrpläne für den Schulsport« aus dem Jahr 2007 von Rolf Gessmann beschäftigt. Dort stand zum Beispiel als Bildungsziel für den Sportunterricht an Mädchenschulen im Jahr 1945 in Niedersachsen die Entwicklung einer harmonischen Einzelpersönlichkeit, was aus heutiger Sicht doch recht widersprüchlich erscheint, da meine Großeltern ja alle keinen Schulsport hatten. Auch für Jungen gab es im Jahr 1946 solche Bildungsziele. Der Sportunterricht sollte nach Mitgliedern des Fachausschusses Schulsport im Zonenerziehungsrat in Steinhude an die Erkenntnisse und Erfahrungen des bisherigen Schulturns anknüpfen. Auch hier lässt sich erkennen, dass die Politik zwar an Ansätzen sowie Lehrplänen bezüglich des Schulsports arbeitete, davon aber in der Realität nicht vieles umsetzbar war, wie man in den Angaben unserer Großeltern unschwer erkennen kann. Es bestand also ein großer Kontrast zwischen den politischen Forderungen und der Realität der Nachkriegszeit.
Kommen wir wieder auf unsere ursprüngliche Fragestellung zurück, welche lautete: Wie war Sport zur Jugend unserer Großeltern in der Nachkriegszeit? Lea, was sind deine Einschätzungen dazu?
Sport in der Nachkriegszeit spielte im Vergleich zur heutigen Zeit eher eine kleinere Rolle und diente in Schulen, wenn überhaupt, ganz einfach der Bewegung. Es gab eher weniger ausgebildete Sportlehrer und der Unterricht bestand zum Großteil aus Fußball und Turnen. Außerdem war es keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, einen Sportplatz, geschweige denn eine Turnhalle zur Verfügung stehen zu haben. Der Sport war also eher ein nebensächlicherer Teil im Alltag, zugleich war jedoch auch eine willkommene Abwechslung neben dem Kriegsproblem und der landesweiten Zerstörung.
Ja, das sehe ich auch so, obwohl ich es außerdem nennenswert finde zu sagen, dass mir dadurch auch noch einmal bewusst wird, in was für einer privilegierten Gesellschaft wir heute leben, jetzt einmal unabhängig von den Corona-Einschränkungen. Wir haben die Freiheit und die Möglichkeiten, in unserer Freizeit Sport nachzugehen, der uns begeistert, aber auch im schulischen Bereich ist uns die Möglichkeit geboten, in einer Turnhalle zu trainieren und einen Sportplatz und Turngeräte zu nutzen. In unseren Referenzen beziehen wir uns jetzt natürlich nur auf die Angaben unserer Großeltern und uns ist auch klar, dass einige Erinnerungen sich über die Zeit sicherlich verändert haben und wir hier deshalb keine komplett zu verallgemeinerten Aussagen treffen dürfen. Wir hoffen trotzdem, dass ihr durch unseren Podcast einen besseren Einblick in die Nachkriegszeit gewinnen konntet und ihr auch etwas Spaß beim Zuhören hattet.
Und damit wollen wir jetzt den Podcast auch beenden.
Und wir verlassen unser sehr professionelles Tonstudio, also den Kleiderschrank, wieder.
Bis Tschüss. Dann.